Ja, Meier?
Hallo, hier ist die telefonische Beratungsstelle.
Entschuldigung, wer ist da bitte?
Hier ist die telefonische Beratungsstelle. Haben Sie Bedarf?
Moment, was für ein Bedarf?
Na, an Beratung. Wir bieten Beratungen aller Art.
Hören Sie mal, wissen Sie, wie spät es ist?
Ja, es ist genau 2 Uhr und 47 Minuten.
Und wie kommen Sie darauf, dass ich um 2 Uhr und 47 Minuten einen Beratungsbedarf habe?
Na, weil Sie ganz offensichtlich unter Schlafstörungen leiden.
Bitte was? Schlafstörungen? Ich?
Naja, wie viele Leute kennen Sie denn, die nachts kurz vor 3 mit der Telefonberatung sprechen, anstatt schlafen?
Aber Sie haben mich doch angerufen.
Ja, und anscheinend haben Sie es ja auch dringend nötig. Sie klingt ziemlich ärgerlich.
Ja, natürlich bin ich ärgerlich, weil ich mitten in der Nacht telefonieren muss, statt zu schlafen.
Sehen Sie, genau das meine ich. Wenn ein der Ärger bis spät in die Nacht wach hält, dann ist in der Regel etwas nicht in Ordnung. Überhaupt, wieso flüstern Sie?
Weil nebenan meine Frau schläft und ich sie nicht wecken will.
Aha, ich verstehe. Sie haben also auch Geheimnisse vor Ihrer Frau.
Was? Nein, ich habe keine Geheimnisse. Ich meine, ich habe keine Geheimnisse vor meiner Frau.
Schon gut, schon gut. Wenn ich vor lauter unterdrücktem Ärger nicht schlafen könnte, dann würde ich auch nicht wollen, dass meine Frau das mitbekommt. Genau deshalb gibt es ja uns von der telefonischen Beratungsstelle.
Sagen Sie mal, Sie spinnen doch wohl.
Schatz, mit wem telefonierst du da mitten in der Nacht?
Alles gut, Hasilein. Schlaf ruhig weiter.
Aha, und Eheprobleme haben Sie also auch noch.
Na, hören Sie mal. Was hätte ich denn sonst sagen sollen, dass ich mitten in der Nacht mit der Telefonberatung telefoniere?
Das wäre immerhin ein Anfang gewesen. Oft ist es der entscheidende Schritt, seine Unzulänglichkeiten, Probleme offen zuzugeben. Aber vielleicht wäre das gleich beim ersten Mal etwas viel verlangt gewesen.
Beim ersten Mal? Was meinen Sie damit denn?
Naja, ich rufe Sie natürlich wieder an. Wir wollen doch die Probleme, die wir jetzt entdeckt haben, nicht unbearbeitet lassen. Ich melde mich hier wieder, aber jetzt muss ich Schluss machen. Es ist ja schon kurz vor 3.
Sehr gut. Sehr, sehr schön. Tja, so läuft es bei der telefonischen Beratungsstelle. Weiß nicht, wer von Ihnen schon mal nachts um kurz vor 3 angerufen worden ist und eine Beratung bekommen hat. Nein, finde den Fehler. Also war völlig klar. So läuft es natürlich nicht bei der telefonischen Beratung der Diakonie. Wenn es so liefe, wäre das ganz schön frech und auch falsch, wenn es so liefe. Denn was hat die telefonische Beratung da gerade gemacht? Was hat sie gemacht? Genau. Sie hat Probleme einem ein Problem eingeredet, der eigentlich das Problem gar nicht hatte, gell? Das kann Beratung nicht sein. Und das kann auch Diakonie nicht sein. Das Diakonie bedeutet, ich zeige es mal den Menschen, was sie für Probleme haben, und dann kümmern wir uns mal drum. Also ich glaube, wenn wir in der Bibel von der Diakonie hören oder auch von Jesus von der Diakonie lernen, dann heißt es auch, Jesus geht nicht so diakonisch mit uns um, wie wir es gerade gesehen haben. Er kommt jetzt nicht her und sagt uns, jetzt sage ich mal den Menschen erstmal, was sie alles falsch machen, was sie alles für Sünder sind, und dann kümmern wir uns mal drum. Das wäre nicht diakonisch. Vielleicht gucken wir uns mal eine zweite Szene an. Heißt auch wieder, vielleicht auch wieder unter der Überschrift, finde den Fehler. Und vielleicht finden Sie diesmal, was dort der Fehler ist.
Hey Knolle, na wie ist's? Läuft bei dir alles im Lot?
Ach du, eher nicht so, weißt du. Es ist gerade ziemlich hart im Job und ich habe da diesen neuen Chef und...
Also bei mir läuft's super. Du, ich habe mir letztens ein neues Auto gekauft. Das geht ab, sage ich dir. Das war mal eine gute Investition. Endlich weiß ich mal, was ich mit der ganzen Kohle anfangen soll. Muss ja irgendwo hin.
Geld. Das ist auch so eine Sache. Es wird schon wieder knapp und dabei ist ja erst Mitte des Monats. Ich überlege mir echt, ob ich eine Versicherung kündigen soll. Aber dann muss ich daran denken. Was, wenn denn was passiert? Was mache ich denn dann?
Also ich lasse meine Versicherungen ja immer schön zahlen. Ist ja mein Geld, das die im Grunde verwalten. Bloß blöd, dass ich so selten krank werde, gell? Ach, wo wir gerade beim Thema sind, du siehst mir überhaupt nicht gut aus.
Mir geht's aber überhaupt nicht gut. Ich habe da diese Erkältung.
Also, oh ja, das ist echt schlimm, hatte ich auch mal. Das ist mir den ganzen Tag so schlapp und krieg nicht mal das Kleinste im Haushalt geschafft.
Ja, man wäre echt über jede Form der Unterstützung.
Ja, Aber wenn du jemand brauchst, dann hilft dir keiner. So ist doch immer. Wenn du dich auf andere verlässt, dann bist du verlassen.
Ja, aber wenn man Freunde hat?
Ja, die denken ja meistens auch bloß an sich. Ach, es ist ein Elend.
Ja, und meistens merken sie dann wirklich überhaupt nicht, wo sie wirklich gebraucht werden.
Ach ja, eingeschränkte Wahrnehmung ist auch so ein Ding. Du, war schön mal wieder mit dir geplaudert zu haben. Ich muss weiter. Mach's gut. Ach, und wenn du mal Hilfe brauchst, sag einfach, wo ich dir zur Hand halten kann, gell? Mach's gut.
Ja, bis dann.
Finde den Fehler Nummer 2. Was war in dem Fall der Fehler? Was würden Sie sagen? Der will es gar nicht wissen, der Freund, gell? Der will überhaupt nicht wissen, der merkt vielleicht sogar gar nicht mal, was sein Freund für ein Problem hat. Er kriegt ganz viele Anhaltspunkte, ganz viele Anknüpfungspunkte, aber geht auf keinen einzigen davon ein, sondern was er immer sagt, hat immer mit ihm selber zu tun. Kennen Sie das, dass Leute manchmal immer nur von sich selber reden, aber irgendwie gar nicht merken, dass jemand anders jetzt gerade was braucht? Ist ein anderer Fehler wie bei der ersten mit der telefonischen Beratung und trotzdem darf auch so eigentlich Diakonie nicht funktionieren. Ja, dass man auf sich selber guckt und das, was einem selber wichtig wäre, wenn das Diakonie wäre, wenn Diakonie nur gucken würde, was will ich denn jetzt weiter sagen, wie präsentieren wir uns und gar nicht guckt, was Menschen braucht, dann wäre was falsch. Wenn Jesus so gehandelt hätte, wenn er nur den Blick drauf gelegt hätte, was er zu sagen hat und die Menschen nicht in den Blick genommen hätte, dann hätte er nicht diakonisch gehandelt. Das kann passieren, auch in der Kirche kann das passieren und auch uns als Christen kann das passieren, dass wir den Blick für den anderen gar nicht so haben, sondern dass wir erst mal uns selber sehen. Und in unserer Zeit heutzutage ist das vielleicht ganz besonders ein Thema, weil man heute das ja auch so lernt, gell? Erst mal auf sich selber zu sehen. Man sieht erst mal sich selber und dabei verliert man manchmal das, was der andere braucht, selbst wenn er es einem in Andeutungen eigentlich direkt vor die Nase hält, manchmal aus dem Blick. Wir hören eine Geschichte oder wir sehen jetzt eine Geschichte, die in der Bibel steht. Da kommt tatsächlich Jesus vor und das ist eine Geschichte, wo es auch ums diakonische Handeln geht. Eine Geschichte, die Sie alle kennen. Lukas 18 steht sie als Predigtext, aber wir lesen sie heute nicht, sondern wir bekommen sie heute vorgespielt. Und achten Sie jetzt mal darauf, wie hier diakonisches Handeln vorkommt.
Almosen, gibt ein Almosen für einen Blinden.
Gib mal was, dass der zufrieden ist.
Ach, diese Bettler nerven mich. Die machen aus ihrer Not noch ein Geschäft. Ich trau denen nicht so richtig.
Jetzt komm schon, der muss sich doch versorgen können.
Also gut. Bitteschön, aber jetzt verhalt dich ruhig.
Danke, die Herren, vergelt's euch Gott.
Hast du schon gehört? Jesus kommt.
Wer kommt?
Natürlich Jesus.
Ist das dieser Prediger, von dem alle erzählen? Der Wunderheiler, der Typ aus Nazareth, der so einen großen Hype ausgelöst hat?
Ja, genau, der kommt hierher. Ich schaue mir das mal an.
Was kann der dir schon geben? Du weißt doch Bescheid über die Tora und die Gesetze und all das. Was erwartest du danach von einem Nachwuchsrabbi? Bringt's dir was, dorthin zu gehen? Und außerdem ist es da total eng und laut.
Aber er soll spannende Predigten halten und er heilt Kranke. Komm, lass uns das mal anschauen.
Na gut, ich komm mit. Kommt ja nicht sicher ständig hier bei uns durchs Dorf, dieser Jesus.
Wer kommt da?
Bartimäus, jetzt sei ruhig und bleib da sitzen, dann passiert dir nichts, sonst läufst du noch aus Versehen ins Gemenge.
Wer kommt da? Sag mir doch, wer da vorbeikommt.
Ein Wanderprediger aus Nazareth und jetzt verhalt dich ruhig.
Ist das dieser Jesus, von dem alle reden, der Heiler?
Aber jetzt sei zufrieden, du kannst ihn ja eh nicht sehen.
Aber er kann mich sehen. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner.
Jetzt ist aber gut. Was soll das denn? Halt den Mund.
Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner.
Sei jetzt still. Das ist ja peinlich. Und überhaupt, als Sohn Davids darf man nur den Messias bezeichnen und nicht einen dahergelaufenen Nachwuchsrabbi aus Galiläa.
Jesus, du Sohn da.
Wer ruft
da nach mir?
Hi, das ist nur Bartimäus. Er ist einer von den vielen Bettlern, die hier herumlungern. Nichts Besonderes, lauf einfach weiter.
Ja, Jesus, lass dich nicht aufhalten. Er ruft nach mir und ich soll einfach weitergehen?
Herr, es gibt so viele Bettler und so viele Kranke. Du kannst nicht allen helfen. Geh in die Synagoge und predige. Damit bringst du uns alle weiter.
Ich kann nicht über das Heil predigen und vom Himmelreich erzählen und den sitzen lassen, der nach mir ruft. Bringt ihn her.
Das ist nur einer Herr, der hält alle auf, Jesus.
Bitte bringt ihn her. Was willst du, dass ich dir tun soll?
Was für eine blöde Frage. Na, was wird der Blinde schon wollen?
Der kann ja jetzt alles verlangen. Ich würde sagen, einen Ehrenplatz im Himmelreich oder Gesundheit bis ans Lebensende oder Reichtum, lebenslang eine Monatsrente.
Ach so, richtig, oder? Die Vergebung von allen Sünden in der Vergangenheit und in der Zukunft.
Was willst du, dass ich dir tun soll?
Herr, dass ich sehen kann.
Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen.
Ich kann sehen. Gelobt seist du, Jesus, du Sohn Davids.
Hast du das gesehen? Der Bartimäus kann wieder sehen.
Ich bin gar nicht blind. Das ist der Hammer. Und er hätte noch so viel mehr bekommen können.
Aber siehst du das nicht? Er hat doch bekommen, was er brauchte. Er kann sehen.
Wenn du das so sehen willst, ich sehe es anders.
Nimm einfach eins. Nimm sie das Mikrofon an, ja. Sehr, sehr schön, hat das gemacht. Wunderbar. Mit euch Konfirmanden kann man was anfangen. Ganz arg toll. Sie kennen diese Geschichte, aber vielleicht kennen Sie sie nicht ganz so. War natürlich auch ein bisschen noch intensiver. Geht auch so, genau. Jetzt sind Sie gefragt, was war hier diakonisches Handeln von Jesus? Wie handelt er diakonisch? Was würden Sie sagen? Was macht er anders als die Telefonseelsorge oder die Telefonberatung vom ersten Anspiel oder der Freund im zweiten? Er hört erst mal, genau. Er hört erst mal hin, da ruft einer nach ihm. Also Jesus geht nicht hin und sagt, hey, da ist ein Blinder, da gehe ich jetzt mal hin und dem sage ich mal, was er für ein Problem hat und dann helfe ich ihm. Nee, er geht eigentlich erst mal vorbei und dann hört er aber hin, obwohl das damals gar nicht so leicht zu hören war. Es ist anzunehmen, dass da, wo Jesus aufgetaucht ist, dass da viele Menschen waren und in einer Stadt wie Jericho sowieso, da war ein großer Auflauf, da war es auch nicht leise. Also wenn da viele Menschen unterwegs sind, dann ist es nicht leise. Aber er hört den einen, der nach ihm ruft. Und dann hat er nicht nur sich selber im Blick, wie die Telefonberatung vorhin. Er hat auch nicht nur seinen Fahrplan im Blick. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, er kommt durch Jericho durch. Aber er hat nicht nur im Blick, was er jetzt alles zu tun hat in Jerusalem, dass er die Welt erlösen muss, sondern er hat den blinden Bettler im Blick, der da eigentlich ihn eher aufhält. Er sieht nicht nur auf sich, sondern er hört auf den Blinden durch die Menge hindurch. Er bleibt stehen, er lässt sich aufhalten und dann stellt er eine Frage, eine ziemlich erstaunliche Frage. Wissen Sie noch, welche Frage Jesus da gestellt hat? Ganz genau. Was willst du, dass ich dir tun soll? Die Frage wollen wir mit Ihnen ein bisschen angucken, weil in dieser Frage steckt so viel drin, was Diakonie angeht. Da steckt zum Ersten drin die Frage, was eigentlich? Warum fragt Jesus eigentlich was? Er fragt nach dem Bedürfnis von diesem Bettler. Vielleicht ist das eine Frage, die wir in unserer heutigen Zeit auch ganz ähnlich, vielleicht ein bisschen umformuliert, auch ganz oft hören. Was kann ich Ihnen helfen? Was kann ich Ihnen bringen? Was darf es denn sein? Woher kennen Sie das? Vom Metzger vielleicht, gell? Oder wenn Sie einkaufen gehen oder sonst. In der Dienstleistungsgesellschaft taucht diese Frage immer wieder auf. Was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Was ist eigentlich der Bedarf? Es könnte aber auch eine Frage sein, wie Sie eine Oma oder wie sie eine liebende Mutter stellt, ihrem Kind. Es ist eine Frage, die den Bedarf, das Bedürfnis von einer Person in den Blick nimmt. Und schon allein deshalb ist auch eine diakonische Frage.
Wenn wir in der Diakonie uns an Jesus ausrichten wollen, dann heißt es, dass wir die Frage, was willst du, dass ich dir tun soll oder für dich tun soll, auch an die Menschen richten, die uns anvertraut sind, in meinem Fall die Jugendlichen. Ich möchte es in drei Schritten. Das erste, was willst du, dass ich dir tun soll? Und wie ihr das gespielt habt, das war der Hammer. Boah, das war richtig, wir haben es ja in Meidelstetten vorher gespielt, die haben uns getoppt.
Ja, die waren besser als wir. Wir haben das auch gespielt, aber wir waren nicht so gut wie ihr.
Ja, das ist wirklich super. Und ich hoffe, dass wir in der Beratung niemals so sind und den Leuten Probleme aufreden, die sie gar nicht haben. Gell? Aber die Gefahr besteht, dass man da manchmal bei reinfällt. Vielleicht ist es Ihnen auch schon so gegangen, so im Gespräch. Manchmal über den Gartenzaun hinweg oder so, dass man da Dinge vielleicht vermeint zu hören, die man so gar nicht ist. Ein Beispiel möchte ich aus meiner Arbeit berichten, wo das vielleicht ein Stück weit deutlich wird. Eine Kollegin hat neu mit der Schulsozialarbeit an einer Schule begonnen. An der Schule gab es vorher noch keine Schulsozialarbeit. Und als sie da begonnen hat, nach einer Weile hatte sie eigentlich ja, recht schnell eine Gruppe von etwa 20 Mädels, vor allem Mädels, die auffällig waren in Hinsicht mit Essen zum Beispiel, dass sie Magersucht-Tendenzen hatten, dass sie mit Ritzen, dass welche mit Ritzen dabei waren, dass sie sich selbst verletzt hatten. Es gab welche, die sogar über Suizidabsichten nachgedacht haben. Sie hat es erschrocken, weil das so auch in der Schule vorher noch gar nicht so bekannt war. Aber der erste Gedanke ist natürlich, wenn jemand beispielsweise über solche Dinge redet, dass er nicht essen will und essen kann und tatsächlich immer dünner wird, dass man denkt, jetzt ist doch was. Oder dass man überlegt, vielleicht kann man was irgendwas rausfinden, was denn vielleicht leichter runtergeht, was die Person leichter essen kann, irgendwas Besonderes kochen. Aber wir haben gemerkt, so einfach ist es nicht. Also es brauchte anderes. Tatsächlich in einigen Fällen war eine therapeutische Einrichtung erforderlich. Bei anderen aus der Gruppe war es so, dass viel, viel Zeit erforderlich war. Viel, viel Zeit mit der Schulsozialarbeiterin, immer wieder Termine auch, in der sie sich unterhalten haben, in der das Mädchen sich ernst genommen gefühlt hat, angenommen gefühlt hat und mit der Zeit auch ein Vertrauensverhältnis gewachsen ist. Und dann konnten nach und nach Schritte erfolgen, dass zum Beispiel Dinge gefunden wurden, was das Mädchen an sich gesucht hat durch diese Magersucht, wie konnte das anders gefüllt werden? Viele Einzelgespräche, aber nicht das, was man zuerst meint, ist einfach was.
Deshalb ist es wichtig, auch diese Frage zu stellen, was willst du, dass ich dir tun soll, auf das Bedürfnis erstmal genau hinzugucken. Jetzt können wir sich bei dem Bartimäus aber fragen, naja, da ist doch relativ offensichtlich, was sein Bedürfnis ist. Warum stellt dann Jesus diese Frage eigentlich? Ist es nicht überflüssig, diese Frage zu stellen? Außerdem ist er ja Jesus, er ist ja Gott, er weiß doch sowieso, was dieser Bartimäus braucht. Ist es für ihn dann nicht noch überflüssiger, diese Frage zu stellen? Warum macht er das? Ich denke, dass es schon einen Sinn hat, dass Jesus fragt, was willst du, dass ich für dich tun soll, der damit zusammenhängt. Jesus fragt den Blinden, dass der seine Not, dass der auch seine Hoffnung und seine Erwartung, die er an Jesus hat, mal sagen darf. Wer hat denn vorher diesen Blinden gefragt, was er eigentlich will? Dem Blinden hat man gesagt, was er nicht tun soll. Den Blinden hat man an die Seite gedrängt. Man hat ihm vielleicht manchmal ein kleines Geldstück gegeben, aber was er eigentlich wirklich braucht, was er will, das hat ihn keiner gefragt. Und jetzt geht Jesus hin und lässt ihn einfach mal sagen, was er von ihm erwartet, was er von Jesus erwartet. Aus einem, der unerhört ist, wird ein Gehörter durch diese Frage. Und das ist eine Art der Zuwendung, die Jesus durch diese Frage stellt. Denn dadurch darf er selber sich überhaupt erst mal äußern und überhaupt auch erst mal einen Blick kriegen, was erwarte ich denn von Jesus? Es ist eben nicht so besserwisserisch wie die Telefonberatung aus dem ersten Anspiel, dass Jesus hingeht und sagt, ich weiß schon ganz genau, was du brauchst und ich weiß auch, was wir da tun müssen. Lass mich mal machen. So macht es Jesus nicht, sondern er fragt. Ich glaube, dass Gott sowohl den Bartimäus sehr gut kennt, als auch uns. Aber so wie er den Bartimäus fragt, fragt er auch uns. Was willst du eigentlich, dass ich von dir tun will? Obwohl er weiß, was wir brauchen. Trotzdem fragt er uns diese Frage. Und es ist keine überflüssige Frage oder blöde Frage, wenn Sie jetzt mal nachdenken, ja, was fragt Gott eigentlich mich, was ich von ihm erwarte? Das kann eine ganz wertvolle Frage sein, wenn Sie sich das mal für sich überlegen, jetzt oder heute, was erwarte ich eigentlich von Jesus? Haben Sie sich für sich die Frage eigentlich schon mal beantwortet? Was erhoffen Sie sich von Gott? Was soll Jesus Ihnen tun? Ich möchte Sie heute mal motivieren, sich diese Frage mal zu beantworten. Was erwarte ich eigentlich von Jesus? Und ich bitte Sie dabei darum, nicht zu denken, dass Sie es nicht wert wären, dass Jesus Ihnen diese Frage stellen würde. Oder dass Sie es das noch nicht irgendwo gehört haben. Diese Frage ist für uns da. Wir sind Gefragte. Jesus nimmt uns in den Blick, so wie er den Bartimäus in den Blick genommen hat. Und damit gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Nach der Frage nach dem Was kommt die Frage nach dem Du.
Was willst du, dass ich dir tun soll? Manchmal kommen Jugendliche auf mich zu und meinen so in etwa, meine Eltern sagen, ich soll mal mit dir reden, weil ich so viel Computer spiele. Oder meine Eltern sagen, ich soll mal mit dir reden, weil ich so wenig für die Schule tue. Kennt ihr vielleicht, oder?
Na, da gibt es noch mehr, die Frau, also nicht nur die Konfirmanden.
Ja, die nur. Computer auch die Eltern, genau. Ist interessant, wenn es so ist. Ich freue mich ja, dass die Kinder dann kommen. Tatsächlich ist es so, dass es immer mehr Leute gibt, die sehr, sehr viel Zeit an Computer oder Handy verbringen oder tatsächlich auch wenig für die Schule tun. Aber in dem Gespräch wird es für mich dann wichtig, rauszubekommen, was möchtest eigentlich du? Was ist für dich das Wichtige? Welchen Schritt möchtest du als nächstes gehen? Weil wenn ich das nicht rausbekomme, dann ist auch ganz schwierig, dass der Jugendliche tatsächlich was verändert, wenn er das selber nicht als seinen Schritt ansieht, den er verändern möchte. Ich denke, dass es, ich erlebe in unserer Arbeit oftmals Eltern, ja, die vielleicht, wo ich so den Eindruck habe, sie könnten sich ein bisschen mehr um ihre Kinder kümmern. Ich erlebe manchmal aber auch das Gegenteil, dass ich denke, oh, vielleicht gibt es auch ein zu viel kümmern. Was willst du? Dass das vielleicht gar nicht so die Frage ist, sondern sogenannte Helikoptereltern zum Beispiel, also die so über ihrem Kind kreisen und über die Maßen behüten und ihm möglichst jeden Wunsch von den Augen ablesen. Meine Frau ist Lehrerin an der Grundschule, die sagt, da gibt es immer mehr Eltern, die ihre Kinder tatsächlich ins Klassenzimmer reinbringen. Also nicht irgendwo, sondern ins Klassenzimmer reinbringen. Helikoptereltern oder sogenannte, neuere Begriff, Rasenmähereltern. Also die, oder Schneepflugeltern, so, möchten ihren Eltern möglichst alle Hindernisse aus dem Weg räumen, ihren Kindern alles ebnen und möglichst jeden Frust ersparen. Aber ich mache die Beobachtung, wer sich nicht anstrengen muss, wird unselbstständig, wird passiv und fühlt sich zunehmend unfähig, kann vielleicht auch kein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Am Ende sind es dann manchmal junge Erwachsene, die immer durchgeschleppt wurden und wenig selber können. Irgendwann sind sie dann der rauen Wirklichkeit ausgesetzt, beobachte ich immer häufiger. Als Leitsatz für den richtigen Weg sollte aus der Sicht der Jugendlichen vielmehr gelten, was willst du, dass ich für dich tun soll? Hilf mir, es selbst zu tun. Das ist das eine. Und das andere, was mir dazu einfällt, ist, immer wieder höre ich von Jugendlichen, dass sie sich nicht erinnern können, wann sie überhaupt schon mal so richtig gelobt wurden. Und ihnen gesagt wurde, was man an ihnen einfach toll findet und dass man sie liebt, so wie sie sind. Wenn die Jugendlichen das sagen, da höre ich immer eine große Traurigkeit raus. Und wir alle hungern und dürsten nach echter Bestätigung, nach Anerkennung, nach Angenommensein. Ein junger Mensch, der noch auf der Suche ist, wer er eigentlich ist oder sein möchte, der weiß ziemlich genau, was er nicht kann, worin er nicht gut ist. Das bekommt er von Eltern, von der Schule, von Freunden deutlich rückgemeldet. Viele empfinden sich als hässlich oder als unsportlich, als dick, uncool. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass ich weiß, dass Gott mich liebt, dass ich von ihm geliebt bin, so wie ich bin. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis auch für mich, für meine Persönlichkeit. Aber darüber hinaus auch mein ernst gemeintes, ein ehrliches Lob wirklich zu hören, eine positive Rückmeldung, das kann wie eine warme Dusche sein. Und wenn Sie sich so vielleicht erinnern, was Sie da mal an positiver Rückmeldung bekommen haben, von Vater oder von der Mutter oder von einem Freund, von der Lehrerin, vom Trainer, von der Jungschulleiterin oder vom Chef, was da mal gesagt wurde, daran ändert man sich vielleicht noch ein ganzes Leben. Und es hilft stark dabei, auch die Persönlichkeit zu entwickeln und das Selbstbild zu fördern.
Mit dem Du in dieser Frage stellt Jesus eine Beziehung her. Das ist das Wichtige. Was willst du, dass ich dir tun soll? Das schafft eine Beziehung zu diesem Bartimäus. Und dadurch, dass er diesen Bartimäus fragt, macht Jesus sogar noch was Weiteres mit dieser Frage. Er macht sich diesem Bartimäus zum Diener. Indem er sagt, du darfst sagen, was ich für dich tun soll, macht Jesus sich selber klein, unterstellt sich dem Bartimäus und macht ihn gleichzeitig groß. Das ist was für den Bartimäus ein ganz neues Gefühl gewesen sein muss. Groß gemacht zu werden und dass sich einer klein machen kann vor mir. Wenn wir uns in unserem diakonischen Handeln Jesus als Vorbild angucken, dann finde ich, kann das was sein, was wir mitnehmen. Wo können wir uns eigentlich klein machen und dadurch andere größer machen? Das ist ein Beispiel an diakonischem Handeln. Du hast gerade ein paar Beispiele schon gesagt. Sich klein machen und den anderen größer machen. Das schafft die Beziehung her. Und wenn Gott sich klein macht, sogar vor diesem blinden Bettler klein machen kann, dann stellt es sogar eine ganz besondere Beziehung her, nämlich eine Gottesbeziehung. Die Diakonie muss sich immer wieder fragen lassen, warum braucht es die Diakonie eigentlich, wo es doch auch andere Wohlfahrtsverbände gibt und soziale Institutionen?
Warum braucht es eigentlich noch was von der Kirche? Was zeichnet eigentlich die Diakonie aus, im Gegensatz zu anderen, die helfen? Es gibt noch genug andere, die auch Hilfe leisten, die auch Beziehungen herstellen. Aber ich glaube, genau hier liegt der Knackpunkt. Die Diakonie stellt eine Beziehung her, die auch eine Gottesbeziehung ist. Die Diakonie kann sich klein machen und den anderen groß machen, auch vor Gott. Das ist das, wo man sich an dem Handeln Jesu ein Beispiel nehmen kann. Dass man nach seinem Vorbild fragt und ihm und sich anderen zum Diener macht. Allerdings ist das mit dem Vorbild von Jesus manchmal gar nicht so einfach.
Der dritte Punkt ist, was willst du, dass ich dir tun soll? Ich für dich, ich dir. Und ich gebe zu, dass ich mich manchmal schon ziemlich klein und gering und unvermögend gefühlt habe. Ja, wenn Jesus das den Blinden fragt, okay, dass Jesus selbst in den ausweglosesten Situationen noch in der Lage ist zu helfen, das glaube ich. Aber ich, wenn ich Jesus nachfolgen will und mir überlege, was ich für dich tun kann, was ich für andere zu tun in der Lage bin, vielleicht geht es Ihnen da so wie mir manchmal, da fühle ich mich immer wieder ohnmächtig. Mir fällt ein Beispiel dazu ein, ein junger 19-jähriger Syrer zeigt mir ein Handybild, auf dem er und 8 oder 9 seiner Freunde zu sehen sind. Alle lachen in die Kamera. Das Bild wurde noch aufgenommen, bevor der schreckliche Krieg in Syrien begonnen hat. Und dann zeigt er auf einen nach dem anderen, nennt dessen Namen und sagt, der hat für die Rebellen gegen das Assad-Regime gekämpft und ist gestorben. Der ist nach Schweden geflüchtet. Der ist durch eine russische Fassbombe gestorben. Der kam ins berüchtigte Gefängnis von Assad, wurde gefoltert und ist verschwunden. Der ist in einem völlig überfüllten Flüchtlingslager in Griechenland gestrandet. Und nachdem er mir so seine Freunde auf dem Foto vorgestellt hat, haben wir beide Tränen in den Augen. Und für alle hat die Jugend mit ihren Wünschen, Träumen, Hoffnungen ein jähes Ende gefunden. Wohnungen und Städte zerstört, die Familien auseinandergerissen, keiner weiß, was die Zukunft bringt. Wird er hier bleiben können und ein glückliches Leben aufbauen können? Wird er zurück nach Syrien müssen? Und was erwartet ihn da? Was könnte das sein, was ich für diesen jungen Mann tun kann? Ich kann nicht den Krieg beenden. Und ich kann auch nicht alle die schlimmen Erfahrungen rückgängig machen, die er gemacht hat. Das Interessante ist, dass er selbst es sagt, was für ihn wichtig ist. Er sagt, ich bin so dankbar, dass ich hier in Deutschland in Sicherheit sein kann. Meine Eltern sagen, sie sagen jeden Tag Allah danke dafür. Ich habe ein Zuhause, habe zu essen. Als meine Heimatstadt Homs belagert wurde, mussten wir über Monate hungern. Hunger ist schlimmer als Bomben. Du vergisst, dass du Mensch bist. Jetzt habe ich wieder Freunde, auch Deutsche, und ich habe wieder zu lachen gelernt. In Deutschland wurde ich wieder Mensch. Um in Deutschland anzukommen, da braucht es ganz, ganz viele Schritte. Ich bin jetzt schon viele Schritte gegangen und hatte dabei Freunde an meiner Seite. Ich kann auch bei all meinen Schritten zu dir kommen, und das freut mich. Mir ist es dabei wichtig, ich möchte gerne einer von denen sein, durch die er hier in Deutschland wieder sich als Mensch fühlen kann, Heimat findet. Und mir fallen aber auch die vielen ein, die vielen tausend, die AfD wählen oder die für Pegida auf die Straße gehen oder die wie vor 2 Wochen im Stadion einem farbigen Spieler gegenüber Affenlaute machen, auch gestern wieder in der 3. Liga. Und da wird mir bewusst, nicht der junge Syrer, der 19-jährige Syrer, nein, die sind es. Die sind eigentlich die Fremden in Deutschland, die sich nicht integrieren wollen.
Was kann ich tun eigentlich, die Schwierigkeit dieser Frage? Vielleicht kommen wir eben auch noch ein bisschen mehr auf die Spur, wenn wir nochmal zurückgehen in die Geschichte von Bartimäus. Da passiert nämlich was ganz Interessantes. Jesus spricht nämlich nicht zuerst mit dem Blinden, sondern zuallererst spricht er mit seinen Jüngern. Und ich glaube, dass das in dieser Geschichte das Schöne ist, dass diese Jünger das gelernt haben, was sie tun können und was sie tun sollen. Das, was der Jesus zu seinen Jüngern sagt, ist zuerst mal, wer ruft da eigentlich nach mir? Und dann, das war in dem Anspiel sehr schön deutlich zu sehen, das habt ihr noch deutlicher gemacht als in der Vorlage, Bringt ihn her, sagt er zu seinen Jüngern, der Jesus. Bringt ihn her. Jesus hätte auch hingehen können zu diesem Blinden. Aber er sagt zu den Jüngern, bringt ihn her. Warum eigentlich? Ich glaube, dass die Jünger in der Situation das gelernt haben. Denn der Blinde war für sie eigentlich erst ein lästiges Übel. Einer, der im Weg sitzt, einer, der sie stört auf dem, als Begleiter auf dem Weg Jesu, der eigentlich das Programm durcheinander bringt auf dem Weg nach Jerusalem. Und dann sagt aber Jesus, holt ihn her. Und das machen sie. Sie gehorchen und dann werden sie damit zu Helfern des Guten. Die Jünger sind Diakone, nicht indem sie selber ein Wunder tun. Das macht Jesus schon höchstpersönlich. Die Jünger sind nicht die, die das Wunder tun müssen und die den heilen müssen, sondern sie sind Diakone, indem sie den Blinden zu Jesus bringen. Und vielleicht hilft uns das auch in unserem Verständnis von Diakonie, was wir tun können, gerade in der Frage, wo es schwierig ist. Wir sind nicht die, die ein Wunder tun müssen. Das macht Gott schon ganz allein. Das ist seine Aufgabe und das ist auch seine Fähigkeit. Aber wir sind die, die dadurch Diakone sind, dass wir Menschen zu Jesus bringen. Das ist diakonisches Handeln. Menschen zu Jesus tragen. Das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Wenn ich denke an die Mitarbeiter, die in der Jungschar jede Woche ihre Andacht halten, die tragen Menschen zu Jesus. Wenn ich denke, dass jemand einen einlädt, mal in den Gottesdienst mitzugehen oder sonst in eine Veranstaltung, wo man das hört, dann trägt man Menschen zu Jesus. Wenn man als Pate für sein Patenkind über Jahre, Jahrzehnte treu betet und ein Begleiter ist bis zur Konfirmation oder noch darüber hinaus, dann trägt man Menschen zu Jesus. Und das ist Diakonie. Für mich hat es mit diakonischem Handeln zu tun, dass wir nicht selber das Wunder tun müssen, sondern dass wir Menschen in die Gegenwart Gottes tragen müssen. Also diese Frage ist so wertvoll, weil da so viel drinsteckt. Es ist nur ein einziger Satz, was willst du, dass ich für dich tun soll? Aber es steckt drin, dass Jesus uns fragt nach unserer Bedürftigkeit, die Frage nach dem Was. Dass wir sagen dürfen, uns überlegen dürfen, was erwarten wir eigentlich von ihm. Es steckt drin, die Beziehung, die er aufbaut, dass er uns groß macht und sich selber klein. Und es steckt drin, dass wir die Menschen zu Jesus bringen würden und nicht selber das Wunder tun müssen. Das alles ist Diakonie. Amen.